Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Am 27. Jänner 1756 kam abends in Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart zur Welt. Am 27. Januar 1945 erreichten nachmittags sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz. Ein und dasselbe Datum, zwei historische Ereignisse. Geburtstag und Tag der Befreiung, letzterer seit 25 Jahren, internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. So unterschiedlich diese Tage sind, sie werden uns beide in dieser Sendung beschäftigen. Beginnen wir mit dem heutigen Tag, mit dem Holocaust-Gedenktag im Jahr 2021, in dem rechte Kräfte spürbar wirken, antisemitisch und rassistisch motivierte Übergriffe alles andere als rar sind. Anlass für Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, wieder einmal klarzustellen:
Antisemitismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist ein Verbrechen.
Den Opfern der Verbrechen des Holocaust. Seit 25 Jahren wird ihrer offiziell gedacht, mit einem Gedenktag und einer Gedenkstunde im Bundestag. Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, hatte sich für diese Form der Erinnerung stark gemacht, zu der auch die eindringlichen Reden im Bundestag gehören, von denen, die die Gräueltaten der Nationalsozialisten überlebt haben. Bei der Gedenkstunde heute Mittag wurde ein Generationenwechsel sichtbar. Christiane Habermals berichtet.
Es war ein starker und auch kämpferischer Auftritt vor dem Deutschen Bundestag. Und doch bricht Charlotte Knobloch, Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München und 88 Jahre alt, die Stimme, als sie erzählt, wie sie als Kind miterleben musste, wie ihre geliebte Großmutter deportiert wurde.
Ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche. Wie einst meine Großmutter Albertine Neuland, seligen Angedenkens, mit meinem Großvater treu ihrer deutschen Heimat verbunden, hoch angesehen in der Bayreuther Kaufmannsgesellschaft, passionierte Wagnerianerin, ermordet in Theresienstadt im Januar 1944.
Charlotte Knobloch überlebte den Holocaust versteckt auf einem Bauernhof. Eine Hausangestellte ihres Onkels hatte sie als uneheliche Tochter ausgegeben. Nach dem Krieg entschied sie sich nach langem Zögern, im Land der Täter zu bleiben, auch um mitzuhelfen, jüdisches Leben wieder aufzubauen. Doch von einer Normalität seien Juden in Deutschland noch immer weit entfernt. Es sei unerträglich, wenn Corona-Leugner die Politik der Regierung mit dem Nazi-Terror gleichsetzten, sagte Knobloch und warnte:
Wir dürfen stolz sein auf unsere Bundesrepublik, verehrte Damen und Herren. Aber wir müssen sie wehrhaft verteidigen. Nicht einen Tag dürfen wir vergessen, wie zerbrechlich die kostbaren Errungenschaften der letzten 76 Jahre sind.
Zuvor hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble der Millionen Opfer der Nazi-Herrschaft gedacht und die kollektive Verantwortung dieser und kommender Generationen bekräftigt, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Doch wie wird das gelingen angesichts des hohen Alters der letzten Zeitzeugen? Bereits diese Gedenkfeier im Bundestag stand im Zeichen des Wandels. Erstmals war neben Charlotte Knobloch heute mit Marina Weißband auch eine Vertreterin der dritten Generation nach der Shoah eingeladen worden. Ihre Rede gab eine Vorstellung davon, wie sehr auch das Leben der Nachfahren bis heute im Schatten des Holocaust steht.
Meine Großeltern waren traumatisiert oder wurden ermordet. Meine Eltern waren davon traumatisiert. Und unsere Kinder, meine Tochter, sehen und lernen mit Schrecken. Umso schmerzhafter ist für mich diese Debatte über einen vermeintlichen Schlussstrich, solange wir keinen ziehen können.
Viele Jüngere hätten lange Suchen nach Identität hinter sich, hätten mühsam Scherben zusammengesetzt von dem, was einst jüdische Kultur, Zugehörigkeit und Normalität war, erzählt die Publizistin, die 1987 in Kiew geboren wurde und in den 90er Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, in der Hoffnung auf eine Normalität, die sich auch hier nicht einstellte.
Einfach nur Mensch sein ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt.
Die Gedenk- und Erinnerungspolitik in Deutschland steht an einem Scheideweg. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus und Rassismus wieder salonfähig werden und mit der AfD seit einigen Jahren eine Partei im Bundestag sitzt, deren Vertreter eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik wünschen. Ihre Generation stehe vor der schwierigen Aufgabe, das Gedenken weiterzutragen und lebendig zu erhalten, erklärte Weißband im Bundestag.
Wir müssen Antworten finden auf jene, die fragen, Warum müssen wir dieses alte Zeug aufrollen? Wir sind jene, die alle aus der Vergangenheit gezogene Lehren in eine Zukunft überführen müssen. Wir müssen einen Weg finden, das Gedenken der Shoah weiterzutragen, ohne uns selbst zu einem lebendigen Mahnmal zu reduzieren.
Doch es wird vor allem die Aufgabe von Politik und Gesellschaft sein, neue Formen des Gedenkens und der Erinnerung für die Zukunft zu finden. Noch gibt es sie, Überlebende wie Charlotte Knobloch, die klare Worte finden. Am Ende ihrer Rede richtet sie sich direkt an die AfD-Abgeordneten im Bundestag.
Ich spreche Sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in Ihrer Bewegung. Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen.
Erinnerungskultur im Jahr 2021. Christiane Habermals über die heutige Gedenkstunde im Bundestag. An deren Ende wurde die sogenannte Sulzbacher Thora-Rolle aus der Oberpfalz fertiggestellt. Sie datiert auf das Jahr 1793, schien verschollen, doch wurde in einem versteckten Schrein in Amberg wiederentdeckt und nun in Israel restauriert. Die Sulzbacher Thora-Rolle ist wohl die älteste aus dem süddeutschen Raum und damit ein Sinnbild für das jüdische Leben in Deutschland. Das existiert nun seit mindestens 1700 Jahren. Genau so alt nämlich ist der erste urkundliche Beleg für die Existenz einer jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen. Und deshalb ist 2021 zum Festjahr erklärt worden. Die deutsch-jüdische Geschichte wird nacherzählt anhand einer Reihe von Exponaten in der Ausstellung Shared History. Eigentlich sollte sie ab heute für alle im Berliner Regierungsviertel zu sehen sein. Wegen Corona aber ist sie vorerst nur virtuell eröffnet worden. Pia Behme durfte sie sich unter den bekannten Sicherheitsmaßnahmen für uns anschauen.
Im Foyer des Paul-Löbe-Haus ist an diesem Morgen wenig los. Vereinzelt eilen HandwerkerInnen, Verwaltungsangestellte und JournalistInnen durch die große Eingangshalle. Vorbei an der Shared History-Ausstellung, die dort in der Mitte aufgebaut ist. Manchmal bleibt jemand kurz stehen und wirft einen Blick auf die Glastafeln, die mit dicken silbernen Stangen verbunden sind. Wer an diesem silbernen Zeitstrahl entlang spaziert, trifft auf Abbildungen von Objekten, die für die deutsch-jüdische Geschichte stehen sollen. Eine gemeinsame Geschichte, die mindestens 1700 Jahre alt ist. Eine der ersten Glastafeln zeigt ein Dekret des römischen Kaisers Konstantin des Großen aus dem Jahr 321. Es ist das erste Dokument, das eine jüdische Gemeinde im Gebiet des deutschsprachigen Raums erwähnt. Konstantin antwortet darin auf eine Forderung des Stadtrats von Köln und erlaubt, auch Menschen jüdischen Glaubens zur Ausübung öffentlicher Ämter zu verpflichten. Ein Goldohrring aus dem 11. Jahrhundert soll nahelegen, dass Juden und Christen gemeinsam in den Goldschmieden Kölns arbeiteten. Ein Gewürzturm, der im 18. Jahrhundert für die Havdalah-Zeremonie am Ende des Schabbats genutzt wurde, soll von christlichen Handwerkern hergestellt worden sein. Und mit der Entwicklung des Syphilis-Medikaments Sifasan gelangt dem jüdischen Arzt Dr. Paul Ehrlicher Anfang des 20. Jahrhunderts eine medizinische Sensation. Deutsch-jüdische Geschichte ist eben nicht nur der Holocaust, betonte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Ansprache zur virtuellen Eröffnung der Ausstellung.
Wir werden weder den Toten noch unserer gemeinsamen Geschichte gerecht, wenn wir die Geschichte jüdischen Lebens allein als Vorlauf zur Vernichtung lesen. Der Holocaust war keine historische Zwangsläufigkeit und trotz vieler Rückschläge und eines immer wieder aufkeimenden Antisemitismus zeigt die Ausstellung auch lange Zeiten des friedlichen Miteinanders.
Doch die Exponate, die ein Miteinander darstellen sollen, zeigen oft auch ein Gegeneinander. Die gemeinsame Arbeit in den Goldschmieden lässt sich nur herleiten, weil sie schließlich verboten wurde. Die alte Synagoge Erfurt erinnert an Jahrhunderte jüdischer Präsenz im Herzen der Stadt. Doch wurden hier im Jahr 1349 Jüdinnen und Juden während eines Schabbat-Gottesdienstes getötet. Der Holocaust zeigt sich als deutlicher Bruch im silbernen Zeitstrahl der Ausstellung. Eine schwarze Wand stoppt die BetrachterInnen. An den Exponaten aus den 1930er und 40er Jahren lässt es sich nicht so einfach entlang gehen. Da ist die selbstgemalte bunte Landkarte der Flucht des 12-jährigen Fritz Freudenheim, der 1938 Nazi-Deutschland mit seiner Familie verlassen musste. Da ist die Puppe der kleinen Inge Pollack, die ein Jahr später ohne ihre Eltern aus Österreich flüchtete. Da ist der gelbe, sogenannte Judenstern, das Symbol der Judenverfolgung, das in einer Fabrik produziert wurde, die die Nationalsozialisten jüdischen Eigentümern enteignet hatten. Die deutsch-jüdische Geschichte endet hier nicht. Der silberne Zeitstrahl führt weiter zur Simson-Schwalbe in den 1950er Jahren, zu jüdischen Veteranen der Roten Armee in Frankfurt und zu einem Stolperstein für Anne Frank in Aachen.
Auch heute, 76 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wissen die meisten Menschen in Deutschland kaum etwas über das Judentum. Gerüchte kennen sie dagegen viele. Die meisten sind falsch.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, verbindet mit der Shared History-Ausstellung das Ziel, Menschen in Deutschland das Judentum näher zu bringen. Die Geschichte habe gezeigt, dass Nichtwissen über eine Minderheit zu Vorurteilen, Ausgrenzung und Hass führe.
Wir bräuchten dringend auch einen Impfstoff gegen Antisemitismus. Der ist leider noch nicht fertig. Trotz der Schrecken der Shoah ist Deutschland nicht immun gegen den Judenhass. Mit dem Festjahr kommen wir allerdings der Herdenimmunität beim Antisemitismus hoffentlich doch einen kleinen Schritt weiter.
Das Festjahr 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Die Ausstellung Shared History vom Leo-Beck-Institut hat Pia Behme für uns im Paul-Löbe-Haus in Berlin besucht. Kommen wir zur Musik. Der Rohstoff wird knapp, umso wertvoller ist er inzwischen. Unbekannte, ungespielte, unverbrauchte Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, sie ist quasi mit Gold aufzuwiegen. Deshalb werden kleinste Partikel bereits veredelt. Um es anders zu sagen, 94 Sekunden neue Klaviermusik von Wolfgang Amadeus Mozart, schneller vorbei, als man denken kann. Mit ihr wirbt die Stiftung Mozarteum in Salzburg heute an Mozarts 265. Geburtstag. Am Abend wird das kurze Allegro in D-Dur uraufgeführt als kleine Sensation zum Auftakt der digital stattfindenden Mozartwoche. Heute Mittag habe ich mit dem Musikwissenschaftler Ulrich Leisinger gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Mozarteum in Salzburg. Herr Leisinger, worin besteht aus Ihrer Sicht genau die Sensation, dass wir alle dieses kurze Klavierstück von Mozart noch nicht gehört haben? Denn dass es existiert, ist ja nicht so ganz neu, oder?
Ja, aber das Besondere ist, dass zwar immer wieder Stücke von Mozart gefunden werden, aber da handelt es sich entweder um Stücke, die jemand anderes aufgezeichnet hat, oder wenn sie von Mozarts eigener Hand stammen, dann waren das in den letzten Jahrzehnten immer nur Bruchstücke. Und wir müssen sehr, sehr weit zurückgehen, 80 Jahre, um dieselbe Situation zu haben, ein unbekanntes Stück, vollständig und in Mozarts eigener Handschrift.
Und wie kam diese Handschrift jetzt in Ihren Besitz, in den Besitz des Mozarteum in Salzburg?
Die Geschichte ist leider ganz trivial. Die besitzende Familie hat einen Handschriftenexperten herangezogen und der hat sofort bestätigt, dass es sich um eine Mozart-Handschrift handelt. Er kannte das Stück nicht und er hat mit der Familie vereinbart, dass es in eine öffentliche Einrichtung kommen soll. Und wir sind froh, dass wir als Stiftung Mozarteum den Ruf genießen, der beste Platz für Mozart-Handschriften in der Welt zu sein.
Obwohl Sie der beste Platz sind mit dem Mozarteum, bekommen Sie wahrscheinlich aber solche Handschriften auch nicht umsonst, oder?
Wir bekommen sie nicht umsonst, aber wir waren diesmal in der ganz glücklichen Situation, dass die Besitzer einen guten Platz und nicht das meiste Geld aus diesem wirklichen Sensationsstück machen wollten. So ist es uns erspart geblieben, auf einer Auktion gegen andere zu bieten. Wir hätten da wohl keine Chance gehabt. Und selbst wenn wir eine Chance gehabt hätten, hätten wir mindestens ein Drittel mehr bezahlen müssen, um das Auktionshaus zu bezahlen.
Hören darf man diese Komposition erst heute Abend? Wird sie erst hören heute Abend? D-Dur, ein Allegro. D-Dur ist ja die Tonart des Feierlichen. Mozart hat viele seiner Opernouvertüren zum Beispiel in D-Dur komponiert. Ist das kurze Allegro auch so festlich gestimmt? Stellen Sie uns diese Musik vielleicht kurz vor.
D-Dur ist bei Mozart eine ganz vielseitige Tonart. Wir haben das Feierliche, aber wir haben auch sozusagen das Spritzige. Denken wir zum Beispiel an sein D-Dur-Wieling-Konzert. Und wir sind hier sozusagen auf der fröhlichen, beschwingten Seite. Es ist ein Tanzsatz, der besteht aus drei Teilen. Die Musik des Anfangs wird am Ende wieder aufgegriffen und in der Mitte passiert was ganz anderes. Das klingt nämlich plötzlich wie Oboen und Hörner auf dem Klavier.
Wie Oboen und Hörner auf dem Klavier, sagen Sie? Also ein ganz besonderer Mozart oder ist es, etwas flapsig gesagt, ein Mozart unter vielen?
Es ist ein ganz besonderer Mozart, insofern als es sich nicht um eine Originalkomposition für Klavier handeln kann, sondern um die Übertragung eines Orchesterwerks für Klavier, also sozusagen einen Klavierauszug, den Mozart gemacht hat. Und dazu muss er einen guten Grund gehabt haben.
Was könnte dieser Grund gewesen sein? Also was weiß man über die Entstehung?
Wir hatten die Möglichkeit, diese Handschrift zu prüfen, schon vor dem Kauf. Erst festgestellt, dass es sich wirklich um originales Papier und originale Tinte aus dem 18. Jahrhundert handelt, dann, dass es sich um Mozarts Handschrift handelt. Dazu haben wir auch externe Experten herangezogen. Aber natürlich haben wir genügend Vergleichsmaterial, um das in Mozarts Schaffen einzuordnen. Und wir können das Stück sehr genau auf den Anfang des Jahres 1773 einkreisen. Da war Mozart in Italien, hat seine Oper Lucisilla aufgeführt und in diesem Kontext ist das Blatt entstanden.
Wie viel, Herr Leisinger, wie viel unbekannter Mozart ist noch da draußen? Also wie viel Trüffelsuche lohnt sich noch für Sie?
Wenn man alles zusammenrechnet, von dem man aus glaubwürdigen Dokumenten weiß, dass es sie mal gegeben hat, kommt man vielleicht auf 50 bis 100 Stücke. Allerdings der größte Teil davon wäre hier in Salzburg geblieben und ist mit dem Verlust der Musikaliensammlung der Erzbischöfe im frühen 19. Jahrhundert wohl unwiederbringlich verloren. Einzelnes kann auftauchen und das Stück hier zeigt uns, wie das manchmal funktioniert. Denn das erste Lebenszeichen kommt aus dem Jahr 1844. Das Stück scheint aus dem Nachlass von Mozarts Sohn zu stammen, aber nicht vom Vater geerbt, sondern von der Tante. Und dann sind wir wieder in Salzburg bei Maria Anna. Und wenn ich jetzt das alles zusammenfasse, dann glaube ich, dass das Stück 1773 in Mailand geschrieben wurde. Es wurde zusammengefaltet, das sieht man im Blatt sehr schön, nach Salzburg geschickt. Und Mozarts Schwester war dann die Adressatin und die, die das Stück zum allerersten Mal gespielt hat, öffentlich.
Ja, und heute Abend wird es der Pianist Sung Jin Cho tun. Auf den Medienkanälen der Stiftung Mozarteum können Sie das Konzert verfolgen. Vielen Dank an Ulrich Leisinger, den wissenschaftlichen Leiter der Stiftung Mozarteum in Salzburg. Ins Corona-virenfreie Netz ist also die Mozartwoche in Salzburg verlegt worden. Die andere Möglichkeit, Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die ist in unseren Breiten zumindest derzeit nicht so angesagt. Aber auf der Südhalbkugel, in Chile zum Beispiel, da haben die OrganisatorInnen vom größten Theaterfestival des Landes aus der Corona-Not eine Tugend gemacht. Sie haben ihre Veranstaltungen in den öffentlichen Raum, also an die frische Luft, gesetzt. Und mit den urbanen Interventionen haben sie auch gleich die Stadt in hochpolitischen Pandemiezeiten zum Thema gemacht. Sophia Boddenberg berichtet aus Santiago.
Monatelange Massenproteste, dann eine Pandemie. Wie verändert sich dadurch die Stadt, die Kunst im öffentlichen Raum und das Theater? Antworten auf diese Fragen sucht das Festival Santiago a Mil mit Hilfe von urbanen Interventionen und Rundgängen. Die argentinischen Künstlerinnen Aliana Alvarez und Florencia Lavalle laden zu einer Klangreise durch den Botanischen Garten ein, das deutsche Theaterkollektiv Rimini Protokoll zu einem kollektiven Rundgang mit Kopfhörern. Auf dem Friedhof, in der U-Bahn-Station, im Einkaufszentrum und in der Innenstadt, überall ist nicht nur die Pandemie präsent, sondern auch die Erinnerungen an die soziale Revolte vom Oktober 2019.
Si quiere suba y mire alrededor, dispersese, pero no se vaya muy lejos.
Die 29-jährige Valentina Hidart hat am Rundgang von Rimini Protokoll teilgenommen. Unsere Beziehung zur Stadt hat sich verändert. Wir sind viel aufmerksamer. Viele der Dinge, die wir unterwegs gesehen haben, hätten wir vielleicht mit anderen Augen gesehen, wenn wir nicht einen sozialen Aufstand und eine Pandemie erlebt hätten. Der Rundgang Ciudad Invisible des Kollektivs Lado B aus Uruguay beginnt an der Plaza Dignidad, wie die Plaza Italia seit dem Beginn der Proteste genannt wird. Die Reiterstatue in der Mitte ist umringt von Polizisten, Wasserwerfer stehen bereit und warten auf ihren Einsatz. Ein paar Schritte weiter der Fluss Mapocho, der vom Osten Santiagos Richtung Westen fließt. Das Wasser ist rosa-braun gefärbt. Man könnte fast meinen, der Künstler Ivan Navarro habe es absichtlich rot gefärbt für seine Intervention Rio de Sangre, Fluss des Bluts. Ein rotes Metallgerüst, das in den Fluss gebaut ist, ermöglicht dem Betrachter eine einzigartige Perspektive, ausgestattet mit einer Stadtkarte, in der die Straßennamen durch Namen von Körperteilen ersetzt wurden. Juan Paredes von Santiago a Mil. Der Fluss Mapocho ist Zeuge und Protagonist der Geschichte von Santiago, seit der Kolonisation und schon lange davor. Mit dieser Intervention im Fluss und der Verbindung zum menschlichen Körper erinnert uns der Künstler an die Toten, die während der Diktatur in den Fluss geworfen wurden und auch an die Opfer der Pandemie. Vor wenigen Monaten wurde der Fluss Zeuge davon, wie ein Polizist einen Jugendlichen von der Brücke geschubst hat. Santiago hat sich durch die Proteste verändert. Monatelang wurde die Straße zur Bühne für Theater, Performance und Tanz. Durch die Pandemie wurde der öffentliche Raum danach zur Tabuzone. Vor allem junge Künstler leiden darunter. Mit Unterstützung des Kulturzentrums Balmaceda Arte Joven haben sie deshalb ihr eigenes Festival organisiert. Encierro y Rebeldía, Lockdown und Rebellion. Auf der Plaza Yungay im Zentrum Santiagos führt die Theatergruppe La Osicona eine Komödie auf mit dem Titel Die Beerdigung der Verfassung. Felipe Gavilanes erklärt, die Verfassung wurde in der Diktatur verabschiedet. Sie beschützt den Neoliberalismus, aber nicht die Grundrechte der Bürger. Das Recht auf Wasser, auf Gesundheitsversorgung, auf Bildung wird nicht garantiert. Rechte hat, wer Geld hat, um sie zu bezahlen. Deshalb müssen wir die Verfassung verändern. Als Gesellschaft erleben wir eine Beerdigung. Chile wird in diesem Jahr eine neue Verfassung ausarbeiten, eine Errungenschaft der Protestbewegung. Camila Silva ist eine der Organisatorinnen des Festivals Encierro y Rebeldía. Während des sozialen Aufstands war die Straße alles für uns. Sie war unsere Stimme, wir waren eine Masse und diese Verbindung haben wir im öffentlichen Raum erlebt. Hier verbinden wir uns, weil es keine Schranken gibt. Mit der Pandemie ist das Gegenteil passiert. Anstatt im öffentlichen Raum waren wir im privaten Raum. Wir können noch nicht zurück in die Theatersäle. Deshalb müssen wir den öffentlichen Raum einnehmen, damit die Leute sehen, dass es möglich ist, mit den nötigen Protokollen. Mit dem Festival möchten die Organisatorinnen auch darauf aufmerksam machen, dass Kunst und Theater menschliche Grundbedürfnisse sind und den Menschen in Zeiten von Pandemie und Protesten eine Stimme geben.
Die Kraft der Kultur. Sophia Buddenberg berichtete aus Santiago de Chile. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Enne Seidel und die stehen heute im Zeichen der Literatur.
Ja, zunächst mal gibt es Streit um die Ausleihe von E-Books in Bibliotheken. Autorinnen und Autoren kritisieren einen Vorstoß des Deutschen Bibliotheksverbandes. Der hatte vergangene Woche gefordert, die Lizenzvergabe für E-Books zu beschleunigen. Derzeit bekämen Bibliotheken die Nutzungsrechte für E-Books nämlich oft erst Monate nach Erscheinen des Buches. Und das ist den Bibliotheken viel zu spät. Autorinnen und Autoren allerdings sind empört und lehnen die Forderung der Bibliotheken ab. Sie haben Sorge, dass sie bei einer schnellen und pauschal geregelten Lizenzvergabe finanziell zu kurz kämen und bestehen deshalb darauf, dass Lizenzen für E-Books weiterhin fair und frei verhandelt werden müssten. So steht es in einem offenen Brief des Netzwerks Autorenrechte, gerichtet an die Abgeordneten des Bundestags. Das Netzwerk versammelt 14 Autorenverbände und repräsentiert nach eigenen Angaben über 15.000 deutschsprachige Autorinnen und Übersetzer. Wir bleiben noch bei der Literatur. Die Schriftstellervereinigung PEN kritisiert die Entscheidung des Westdeutschen Rundfunks, künftig weniger über Literaturthemen zu berichten. Der WDR hatte angekündigt, beim Radiosender WDR 3 entsprechende Sendeplätze für Literatur und Sachbücher zu streichen. Das PEN-Zentrum reagiert in einer Stellungnahme entsetzt. Um die Vielfalt der Literatur und deren Rezeption weiter zu gewährleisten, sei es nötig, die Literaturberichterstattung auszubauen, statt sie zu kürzen. Die Schriftstellervereinigung fordert den WDR auf, zu erklären, wie der Sender diesen Verlust an Kultur ausgleichen werde. Und das PEN-Zentrum wendet sich heute auch an die deutsche Politik und fordert, bei den sogenannten Soforthilfen für Solo-Selbstständige nachzubessern. Die Schriftstellervereinigung wünscht sich eine monatliche Zahlung von 1.180 Euro für freiberufliche Künstler und Künstlerinnen, und zwar mindestens für das ganze Jahr 2021. Damit unterstützt das PEN-Zentrum den Appell einer Initiative aus Nordrhein-Westfalen. Die Kulturinitiative 21 hatte vor ein paar Tagen einen offenen Brief mit entsprechenden Forderungen an die Bundespolitik gerichtet. Die italienische Dokumentarfilmerin Cecilia Mangini ist mit 93 Jahren gestorben. Sie galt als erste Frau, die in Italien in diesem Beruf erfolgreich war. Begonnen hatte Mangini als Fotografin. Ihre ersten Filme entstanden dann in Zusammenarbeit mit Regisseur Pier Paolo Pasolini. In den 60er bis 80er Jahren drehte sie unter anderem Filme über den italienischen Faschismus, über das Leben von Arbeiterinnen und über Geschlechterrollen in der italienischen Gesellschaft. Und das Filmfestival im französischen Cannes hat gerade bestätigt, dass es in diesem Jahr verschoben wird. Das war schon vermutet worden. Das Festival findet also nicht wie sonst im Mai, sondern erst im Juli statt. Soweit die Kulturmeldungen.
Enne Seidel, herzlichen Dank. Der Streit um den Vertrag zwischen der EU und dem Impfstoffhersteller AstraZeneca, der ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Davor die Nachrichten um 18 Uhr und davor ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören von Marja Elmenreich.